Guten Morgen. Heute haben wir ein sehr exklusives Thema vor uns. Und zwar weiß ich gar nicht, ob ihr das Buch kennt. Es steht in der Bibel und das heißt Haggai. Hat das jemand schon mal gefunden? Ja, einige wissen, dass es in der Bibel steht. Es soll heute um Haggai gehen, aber nur ganz zusammengefasst. Und zwar ist das das drittletzte Buch im Alten Testament. Also wer suchen möchte, der braucht nicht ganz so lange, der schlägt vom Neuen Testament, geht dann zurück und findet dann das Buch Haggai. Dieser Prophet hat etwas aufgeschrieben und das findet alles innerhalb eines Jahres statt. Und zwar ist es das zweite Jahr des Königs Darius. Und da weiß keiner, wann das sein sollte. Also doch, man kann es ziemlich genau sagen, aber uns sagt das heute nicht so viel. Deswegen gebe ich einen ganz kurzen Überblick, was da gewesen ist. Und zwar war es so, dass Israel als Nation bestand. Israel hatte Ruhe, hatte Frieden. Und dann kam etwas, was wir kennen. Daniel wurde mit anderen aus dem Volk Israel verschleppt. Und für 70 Jahre waren sie weg, also 70 Jahre waren die weg, aber es war diese Zeit, wo Israel wirklich Ruhe hatte, wo alles brach lag, wo der Tempel zerstört war, die Stadtmauer kaputt war und so weiter. Und jetzt ist es so, dass schon einige Leute zurückgegangen sind, weil alle wieder frei waren. Der Tempel wurde gebaut, also man hatte den Grund gelegt. Wer sich in Israel ein bisschen auskennt, die Klagemauer ist für viele ein Begriff. Das ist ja nur der Sockel, wo der Tempel ursprünglich drauf stand. Dieser Sockel wurde damals gebaut und dann heißt es, im Esra 4 heißt es dort, als die anfingen, wieder den Tempel zu bauen, den Grund legten, und als das Leute hörten, da wehrten sie ihn mit Macht und Gewalt. Und damals hörte das Werk des Herrn, das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand, bis zu dem Propheten Haggai. Auch Sacharja fällt genau in diese Zeit. Das heißt, das Volk Israel war frei. Es war wieder im Land, es wollte bauen und ja, Widerstand war da. Und man hat das Werk ruhen lassen. Der Sockel stand, aber wirklich das Haus gebaut, den Tempel gebaut, das hatte man nicht. Die Hände gingen runter und der Mut hatte Israel verlassen. Und dann kommen wir zu dieser Zeit. Zu dieser Zeit, wo Gott anfängt, zu seinem Volk zu sprechen. Anfängt, sein Volk wieder zu ermuntern, aufzubauen. Und da finden diese zwei Kapitel statt. Das ist gar nicht so viel, was im Haggai steht. Deswegen denkt man vielleicht auch manchmal, das ist gar nicht so wichtig. Aber wir werden sehen, es hat eine ganz zentrale Aussage. Unser Leben ist nicht immer nur von positiven Sachen geprägt. Wir haben auch mal etwas, wo uns der Mut verliert. Wo wir einfach aufgeben. Wo wir vielleicht auch manchmal denken, ach, das geht hier einfach nicht weiter. Und dann ist doch schön zu wissen, dass da jemand ist, der jede Sekunde auf dein und auf mein Leben aufpasst und der uns führen möchte. So hat er das Volk Israel auch geführt. Und deswegen ist es interessant zu sehen jetzt, was Gott jetzt nach diesen insgesamt über 70 Jahren dem Volk eigentlich sagt. Was sagt Gott diesem Volk, um es wieder Mut zu machen, um zu gucken, dass alles zumindest in Zukunft richtig läuft? Und lasst uns ein Vers lesen, den können wir auch an der Wand werfen. Da ist er schon. In Haggai 1, Vers 5 heißt es, und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Das sagt Gott dem Volk. Und eigentlich soll es auch nur um diesen Vers gehen heute Morgen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Aber wieso sagt Gott denn jetzt so etwas? Er könnte sie doch beruhigen, er könnte ihnen doch noch sehr viel mehr Mut machen. Und wir lesen auch, dass er noch mehr sagt. Aber das ist eine zentrale Aussage im Haggai. Haggai hat knapp 40 Verse und in 4 Versen kommt dieser Ausspruch vor. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Zehntel des Haggai gelesen. So schnell geht das. Also das scheint eine wichtige Aussage zu sein. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Und das müssen wir versuchen, erstmal zu verstehen. Ich bin mal mit einem Freund im Urlaub gewesen. Das war im Osten Deutschlands. Und da sind wir an einem Zaun vorbeigefahren und da stand ein Schild drauf. Achtung. Also er war auch richtig eingesperrt. Achtung, hier liegen Landminen. Nicht betreten. Das wäre wohl zu aufwendig, solche Minen wegzuräumen. Und so gibt es auch in Deutschland mehrere Stellen, wo man einfach einen Zaun drum gemacht hat, wo man gesagt hat, hier liegt was verborgen, bitte nicht spielen, bitte nicht drüber klettern. Wenn da so ein Schild stehen würde, könnte das jeder verstehen, oder? Also ihr müsst da durch, aber achtet aufmerksam auf eure Wege. Ein falscher Tritt und das könnte vorbei sein. Aber es geht hier gar nicht um Landminen. Aber doch ist es Gott scheinbar sehr, sehr wichtig. Ich habe vor ein paar Tagen auch etwas Schönes aus der Bibel gelesen. Das möchte ich euch mal kurz vorlesen. Und zwar ist das im Hiob. Da spricht er über einen Dinosaurier. Und da spricht er über den er wird hier Leviathan genannt. Und dann wird er beschrieben, wie groß und wie mächtig der ist und wie alles, was die Menschen versuchen wollen, ihn umzubringen oder gefangen zu nehmen, wie das alles nur scheitern kann. Und da heißt es doch, lege doch deine Hand einmal an ihn und du wirst den Kampf sicherlich nicht vergessen. Du wirst es nicht noch einmal tun, dich mit so einem Riesentier auseinanderzusetzen. Niemand ist so tollkühn, dass er ihn reizen möchte. Wenn man an so einem Dinosaurier vorbeigehen würde, dann wäre man ganz vorsichtig, weil man ganz genau weiß, mit wem man zu tun hat. Und was sagt Gott in der nächsten Stelle? Wer aber kann vor mir bestehen? Gott schließt hier von einem Dinosaurier auf sich selbst und sagt, ihr seht das, was vor euch ist und habt manchmal vielleicht Angst, aber ich bin auch da, ich bin die ganze Zeit da. Und ich bin noch ein bisschen mächtiger als so ein Dinosaurier. Also wenn wir darüber nachdenken, dass wir aufmerksam auf unsere Wege Acht haben sollen, dann hat das Gründe. Dann hat das gute Gründe. Und ich möchte diesen Vers, achtet doch aufmerksam auf eure Wege, mal ein bisschen umdrehen. Können wir die nächste Folie sehen? Da. Ich möchte es ganz persönlich machen. Achte aufmerksam auf deinen Weg. Denn, möchte ich schon fast anschließen, es gibt Gott. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Der, mit dem wir es zu tun haben, der ist noch ein bisschen mächtiger als ein Dinosaurier. Und wenn er uns auffordert, dass wir auf unseren Weg aufpassen sollen, dann hat das Gründe. Vielleicht gibt es geistlich gesprochen auch Landminen. Vielleicht mögen einige Entscheidungen, die wir treffen, viel mehr Auswirkungen haben, als wir manchmal denken. Doch warum? Warum soll man aufmerksam auf seine Wege achten? Und da möchte ich das vorlesen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Das heißt in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Es geht darum, heilig zu leben. Aufmerksam auf den Weg aufzupassen, bedeutet, den richtigen Weg zu wählen, den heiligen Weg zu gehen. Aber was heißt heilig? Was heißt das denn? Es gab mal eine Band, die hieß The Saints. Saints, also für Heilige. Wenn wir über Heilige nachdenken, den Begriff nach, dann sind das oft von der Kirche irgendwelche heilig erklärte Menschen. Oder wie ist unser Bild von heilig? Heiligung oder heilig zu sein bedeutet in erster Linie abgesondert zu sein. Und abgesondert bedeutet nicht alles mitzumachen. Machen wir alles mit? Alles bedeutet ja dort, wo man involviert ist. Wir sind in dieser Welt. Wir leben hier. Machen wir alles mit? Oder schaffen wir es, heilig zu sein? Die Frage ist doch, warum überhaupt? Und da gibt es ein Vorbild. Gott sagt im 1. Petrus 1, Vers 15, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist unser Vorbild. Wir sind geschaffen worden im Ebenbild Gottes. Deswegen, auch wenn Gott jetzt so nicht sichtbar ist, aber er sieht aus wie ein Mensch, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Es ist ein Dreieiner Gott, weil wir auch Leib, Seele, Geist sind. Wir sind auch Dreieins. Wir könnten jetzt vieles gleichsetzen und wir merken, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und deswegen sagt Gott, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Wir sind doch in seinem Ebenbild geschaffen. Gott macht nicht alles mit. Gott geht den richtigen Weg. Die Frage ist, woran können wir den erkennen? Aber darüber werden wir gleich noch nachdenken. Es gibt im Römer 12, in den ersten beiden Versen, auch etwas darüber. Und da heißt es nun, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Körper, eure Leiber hingebt. Macht mit eurem Leben etwas Vernünftiges, etwas Lebendiges, etwas, was Gott wohlgefällig ist, etwas Heiliges. Das ist vernünftiger Gottesdienst. Nicht am Sonntagmorgen, diese eine Stunde. Nein, das ganze Leben Gott bereitzustellen. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt es dort, sondern ändert euch. Ändert euch, weil eure Sinne schon verändert wurden, als ihr das Leben Jesus gegeben habt. Wer jetzt schon sehr wach ist, der wird feststellen, jetzt gerade haben wir über einen Widerspruch gesprochen. Einerseits heißt es, seid heilig und auf der anderen Seite, ändert euch. Was heißt das denn jetzt, heilig zu sein? Kann man das erreichen und dann bleiben? Also ist das ein Zustand, der einmal erreicht ist oder ist das ein Prozess? Diese Frage muss man sich doch stellen. Und ich glaube, es ist beides. Es ist ein permanenter Prozess, denn jede Entscheidung, die wir treffen, bedeutet wieder neu. Treffe ich die richtige Entscheidung oder die falsche? Oder gehe ich den richtigen Weg, gehe ich den heiligen Weg oder nicht? Und jeder von uns hat so viele Entscheidungen zu treffen. Deswegen können wir verstehen, warum es heißt, achte doch aufmerksam auf deinen Weg. Weil es nicht darum geht, einmal einen Weg eingeschlagen zu haben und dann war es das, sondern immer wieder zu gucken, wo wir eigentlich lang gehen. In Matthäus 7 steht, dass die Pforte eng ist, durch die man gehen muss. Ja, wer Ja zu Jesus sagt, der muss sich klein machen. Der muss eingestehen, ich bin ein Sünder. Ich kann als Mensch vor Gott nicht bestehen. Aber dann lesen wir etwas über den Weg. Und dann heißt es, der Weg ist schmal. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Da heißt es nicht, wenn du dich einmal klein gemacht hast, danach kannst du laufen, wie du willst. Nein, der Weg ist schmal. So leicht kann man mal daneben treten. Deswegen achtet doch aufmerksam auf eure Wege oder achte aufmerksam auf deinen Weg. Da mögen keine Landminen liegen, aber geistlich ist der Weg schon sehr schmal. Das ist natürlich die Frage, kann man das überhaupt? Also kann man überhaupt heilig leben? Das ist doch schwierig, also wenn es überhaupt möglich ist. Jesus hat es geschafft, aber wir sind ja nicht Jesus. Schaffen wir es trotzdem? Können wir das überhaupt schaffen? Ich bin mal ganz zurückgegangen, ganz vorne in der Bibel und ich habe mal geguckt, was dort der ersten bzw. zweiten Generation gesagt wird. Und ich möchte es mal ganz kurz lesen. Ihr kennt das sicherlich, das ist die Begebenheit mit Kain und Abel, die beide Gott ein Opfer bringen. Und das Opfer von Kain wird scheinbar nicht angenommen und da sagt Gott ihm, warum bist du so wütend? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, dann kannst du dein Haupt erheben. Dann ist alles in Ordnung. Aber wenn du nicht Gutes tust, dann lauert die Sünde schon vor der Tür. Der Feind wartet quasi nur darauf, dass du etwas falsch machst. Ist das nicht so? Die Sünde wird danach verlangen, über dich zu herrschen. Aber, sagt Gott dann, du als Mensch sollst über sie herrschen. Du sollst über der Sünde stehen. Du kannst eine Entscheidung treffen, nicht sündigen zu müssen. Die Möglichkeit hast du. Vor ein paar Wochen haben wir etwas über die Entrückung hier an dieser Stelle gehört. Bei der Entrückung wird gesagt, dass die Zeit, wenn der Herr wiederkommt, so sein wird wie in den Tagen Noahs. Und die Zeit haben wir. Darüber lohnt sich nachzudenken, denn wie war das denn bei Noah? Noah war ein Mann, der gelebt hatte in dieser Welt. Und die Welt um ihn herum war böse. Es gab noch ein paar andere Kennzeichen, aber das ist somit das, was uns immer sofort einfällt. Die Welt war böse. Jeder ging seinen eigenen Weg. Und wie war Noah aufgestellt? Er hatte eine Familie. Er musste gucken, was seine Kinder hören, wie er seine Kinder erzieht in einer so bösen Welt, wie er richtige Entscheidungen trifft, Tag für Tag. Vielleicht hat er sich zurückgezogen. Vielleicht hat er gesagt, so richtig in der Stadt leben, wenn die nachts noch feiern. Und vielleicht ist er außerhalb der Stadt hingegangen und hat gesagt, ich wohne jetzt mal hier, da habe ich mehr Ruhe. Aber er konnte sich und seine Kinder doch auch nicht beschützen vor dem Einfluss, oder? Ich denke, er wäre einer, der sehr viel gebetet hat. Der versucht hat, sich Zeit zu nehmen für seine Familie und viel zu erklären. Und er war jemand, der heilig gelebt hat, der es versucht hat, so gut es geht. Und Gott sagt, er war gerecht. Er und seine Familie waren mit auf dem Boot, alle anderen nicht. Also er hatte wirklich ein sehr düsteres Umfeld. Das war schon ganz vorne in der Bibel so. Ich habe zwei solche Ereignisse schon genannt. Jetzt gibt es aber noch ein Brüderpaar, über das ich kurz sprechen möchte, weil die uns in gewisser Weise auch ein gutes oder schlechtes Vorbild sind. Darüber lohnt sich nachzudenken. Ich lese es aber aus Hebräer. Aus dem Hebräer 12 lese ich die Verse 14 bis 17. Da heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann. Also haltet Frieden mit jedem um euch herum. Und jagt auch der Heiligung nach, ohne die niemand Gott sehen kann. Das ist schon eine harte Aussage. Jagt nach der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen kann. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder Gottloser sei, so wie Esau. Bei Esau, da wird es dann nach erklärt, der hatte um einer Speise willen, etwas, was er sah, das Geistliche aufgegeben. Der hat gesagt, ich will was essen. Der Segen, den der Vater mir geben will, den kannst du haben. Zu seinem Bruder Jakob. Den kannst du haben, den brauche ich nicht. Der ist bestimmt nicht so wichtig. Ich will jetzt etwas essen. Und das wird uns als Vorbild gegeben und wird gesagt, achtet darauf, dass ihr nicht solche Entscheidungen trifft. Nicht solche Entscheidungen, die nur den Bauch füllen. Nicht solche Entscheidungen, die nur für den Körper sind. Sondern es geht um Gott, es geht um das geistliche Leben. Aber wir haben etwas gelesen dazwischendurch. Das überliest man immer gerne so schnell. Achtet nicht darauf, dass eine bittere Wurzel aufwächst. Es passiert scheinbar schnell. Ganz schnell verlässt man so einen Weg. Wenn ein Weg schmal ist, geht das wirklich schnell. Wir bräuchten hier nicht drüber sprechen, wenn das etwas ist, was einmal in 1000 Jahren einem Menschen passiert. Nein, 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 nein. Ich glaube, es ist eine Sache, die schon gefährlicher ist, als wir denken. Es heißt da, damit kein Unheil angerichtet wird und keiner befleckt wird. Damit es auch die Leute jetzt hören, die mich jetzt nicht sehen. Ich male jetzt hier mal etwas auf. Ja? Ich male jetzt hier mal einen Fleck auf. Ich versuche es. So. Bin aber noch nicht fertig. Also das war jetzt der Fleck auf Hand. Ich male hier oben noch was auf. Ist da was? Nicht? Ah, Mensch, jetzt, Moment, ich habe das extra geübt, aber kann ich natürlich auch nicht. Ist da irgendwas?
Nein.
Gar nichts. Rot, ja, das ist... Ja, Edding wollte ich nicht nehmen, ja, sonst wäre es, das wäre zu schwierig gewesen, aber müssen wir mal irgendwie gucken. Also irgendwas ist gar nichts, so gar nichts. Rot genug, das, ja. Wir gucken mal. Ich kann den Fleck ja hier noch größer machen. Ich guck mal, irgendwas muss doch sein. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ihr müsst euch das jetzt, schade. Oder hat jemand noch einen Kuli, der schreibt? Da, ja, Moment, das ist wichtig. Probieren wir das mal. Zwei Kulis. Probieren wir das mal. Erfolg? Reich? Nicht? Das gibt's doch nicht. Letzte Versuch, ja? Also hier. Jetzt? Ah, super. Mal ein bisschen größer. So. Jetzt haben wir's. Also. Ach so, ihr müsst die gleich wieder haben, ne? Richtig mal hier. So. Wir haben gerade etwas gelesen. Ihr guckt jetzt immer dahin, ne? Das war auch so ein bisschen Absicht. Wir haben etwas gelesen davon, dass man sich befleckt. Man kann heilig leben. Man kann aber auch, und ruckzuck ist das so, eine Wurzel aufkommen lassen. Eine, wie haben wir das gelesen? Ja, eine bittere Wurzel, die aufwächst, die Unheil anrichtet und die viele befleckt. Dieser Fleck hier ist ansteckend. Darum geht es. Wenn ich den Erich gleich die Hand gebe, hätte er auch so einen Fleck. Man könnte das quasi sagen, es ist sowas wie Aussatz. Und genau das ist das, was Sünde bewirkt. Es ist ansteckend und deswegen auch gefährlich. Gefährlich nicht nur für einen selbst. Aber jetzt mal so ganz ehrlich, ist das überhaupt schlimm, Flecken zu haben? Also schon ein bisschen. Also mich stört das hier, ganz ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wegkriege hier. Ein bisschen. Aber, naja, kriege ich gleich hin. Aber das ist nicht alles. Aber ich sehe doch nur das. Mir geht's doch gut. Ihr selbst, ihr guckt die ganze Zeit woanders hin. Ihr sagt, was hat der da? Was macht der da? Jeder von uns befleckt sich. Jeder von uns wird sündigen. Da bin ich ein Mensch wie jeder andere. Wir sind durch unser Leben Vorbilder. Ich hoffe nicht durch unser sündiges Leben. Aber es ist so, dass auch Sünde in gewisser Weise ansteckend ist. Diesen Fleck habe ich jetzt aber gesehen und ich habe gemerkt, das stört mich. Und ich mache den gleich weg. Ich sehe aber nicht alles. Und ich bin definitiv kein Heiliger. Nicht heilig in dem Sinne, wie wir vielleicht sein sollten. Wie komme ich denn jetzt dazu, dass ich das erkennen kann? Da frage ich euch mal. Wie könnte ich das erkennen? Jemand sagt mir was und was war das? Spiegel. Das sind die einzigen beiden Antworten, die man, glaube ich, sagen könnte. Also, ihr könntet mir ganz freundlich sagen, Patrick, du hast da was. Dann werde ich erstmal fragen, wo, weil ich kann es ja gar nicht sehen. Ihr werdet mir das dann beschreiben und wenn ich es vielleicht gefunden habe, dann muss ich es mir irgendwie merken oder versuchen wegzumachen. Aber ich müsste euch immer wieder fragen, ist es jetzt weg? Und ich wüsste nicht, ob es wirklich da war oder nicht. Hört sich jetzt komisch an, ne? Aber ich müsste euch komplett vertrauen. Und ich würde es auch nicht wegmachen, weil es mich stört. Ich würde es wegmachen, weil es euch stört. Etwas anderes ist es, wenn ich im Spiegel blicke. Da blicke ich in einen Spiegel und sage, wow, okay, jetzt kann ich auch verstehen, warum keiner mir in die Augen schaute, sondern immer wieder umhin. Das kann ich jetzt verstehen. Dann will ich das mal schnell wegmachen. So spricht auch Gottes Wort. Ich möchte eine Stelle lesen aus dem Jakobus. Jakobusbrief. Und zwar ist es so, wenn ich die jetzt so schnell finde, sonst muss ich die auswendig sagen. da. In Jakobus, wo war das denn? Jetzt müsste ich da. Muss ich mal eben schauen hier. In Jakobus, habe ich das aufgeschrieben? Jakobus 1, ganz vorne muss das sein. Genau, da hinten. Danke sehr. Es steht da in 1, Vers 22, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein sollen. Jemand, der ein Hörer ist, das ist jemand, der in einen Spiegel blickt, heißt es. Heißt, Hörer bedeutet, die Bibel wird einem Spiegel gleichgesetzt. Wenn jemand das Wort hört, dann wird er merken, dass irgendetwas nicht mit ihm stimmt. Dann wird er merken, oh, wie in einen Spiegel geblickt zu haben, da ist etwas. Und dann geht er hin und hat vielleicht vergessen, wo es war. Vielleicht konnte er sich nicht die Stelle merken. Vielleicht ist er auch ganz schnell abgelenkt und merkt dann, ist ja alles in Ordnung. Ich sehe nichts an mir. Ich sehe es echt nicht. Mir geht's gut. Jemand, der ein Hörer und ein Täter ist, ist jemand, der sich permanent mit einem Spiegel beschäftigt. Und wer sich mit einem Spiegel beschäftigt, der merkt, wo etwas nicht in seinem Leben stimmt. Da sind wir wieder bei dem, er erblickt Gott. Er sieht, in wessen Ebenbild er geschaffen ist. Und dann sieht er, dass Gott heilig ist. Dann sieht er, dass Gott Liebe ist. Und ich bin es nicht. Nicht immer. Ich habe etwas, wo ich mich verändern muss, weil Gott es möchte. Wir vergleichen uns dann mit Gott. Alles, was wir haben, müssen wir vergleichen. Eine Gesellschaft oder eine Firma, die in der Wirtschaft geprüft wird, wo gesagt wird, wie steht sie überhaupt auf dem Markt, da kann man nicht nur eine Firma nehmen. Da kann man die Firma nehmen und sagen, die Firma, die Dosen herstellt, welche Firmen gibt es noch, die auch Dosen herstellen? Und dann kann man einander vergleichen. Man braucht doch irgendetwas, um einen Anhaltspunkt zu haben. Wie viele Dosen werden im Jahr gebraucht? Kann man mehr Leute einstellen? Was auch immer noch zu prüfen ist. Und so ist es auch mit deinem Leben. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, wir haben jemanden, an dem wir uns orientieren können. Wo wir in den Spiegel blicken können, wo wir sagen können, wie möchte Gott das eigentlich haben? Und dann werden wir Flecken merken. Immer mehr. Dann werden wir vielleicht auch ziemlich schnell einschreiten können und dafür sorgen können, dass ein Fleck nicht entsteht. Israel wurde dieses so gesagt, achte doch aufmerksam auf deinen Weg, weil Israel nicht immer auf Gott gehört hatte. Israel hatte Gottes Wort, aber sie sind damit wie vorgegangen? Nicht wie mit einem Spiegel. Sie haben es manchmal mit Füßen getreten. Sie haben nicht auf Gott geachtet. Und dann bekam sie, wenn man so möchte, wenn man das so sagen möchte, vielleicht die Quittung. Deswegen sagt Gott ihnen jetzt, wo es wieder losgeht, jetzt, wo ihr soweit seid, achtet auf eure Wege. Für alle Zukunft, achtet aufmerksam darauf. Und wir haben es gehört, wir haben ein Vorbild. Es ist Gott selbst. Wir haben eine Bestimmung, wir sollen heilig sein. Und wir haben gerade etwas gehört, dass wir einander prägen. Wissenschaftler haben was herausgefunden. Und zwar kann man durch die Gehirnströme, die man misst, den eigenen Herzschlag herausfiltern. Man kann das hinkriegen. Jetzt ist aber etwas sehr Interessantes. Im Radius von, ich weiß gar nicht, wie viel das war, 1 oder 2 Meter oder sowas, kann man anhand dieses EEGs nicht nur das eigene EKG ablesen, sondern das EKG des anderen. Einfach nur, weil man im selben Raum ist. Wir prägen uns einander. Das merkt man immer mehr. Deswegen heißt es ja auch nicht ohne Grund, dass eine bittere Wurzel aufwächst, viele befleckt. Deswegen sollen wir aufpassen. Deswegen heißt es nicht ohne Grund, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Achte auf deinen Weg. Wir haben es mit Gott zu tun, mit jemandem, der uns sieht. Es ist schon wirklich so, dass geistlich Landminen da liegen. Wir haben einen schmalen Weg. Es ist nicht so, dass das alles so einfach ist. Manches Mal nicht. Es ist so, wir haben etwas gehört vorhin von der Fußwaschung Jesu. Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und da sagte Petrus sofort, warum machst du das? Ja, sonst hast du keinen Anteil an mir. Und da zählt Petrus zusammen und sagt, eins und eins, zwei. Hey Jesus, wasch mich bitte komplett. Komplett, mein Kopf, meine Hände, alles. Und dann sagt Jesus, nein, ihr seid schon rein. Aber die Füße werden immer mal wieder dreckig. Und die mache ich jetzt sauber. Deswegen, es geht schon darum, dass wir, auch wenn wir gläubig sind, auch wenn wir versuchen, so heilig zu leben wie möglich, auf Gott zu achten, bei jedem Schritt, wir werden uns beflecken. Das ist leider eine ganz, ganz traurige Wahrheit. Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass es immer weniger so sein wird. Und dass so sollen wir uns einander ermutigen, uns anspornen. Aber wir sollen vor allen Dingen die Flecken ausmerzen. Wir sollen es wegpacken. Jesus möchte seine Braut hinstellen als eine, die heilig ist, als eine, die ohne Flecken und Runzeln ist. Dafür will er uns helfen. Also dazu will er uns helfen, weil genau das müssen wir sehen. Wir kriegen diese Flecken weg, aber die können wir nicht selbst wegmachen. Ich hoffe, das ist jedem klar. Sünde im Leben eines Menschen ist etwas sehr Ernstes, das sagt Gott. Und die gehen nur weg, weil Gott uns sein Versprechen gegeben hat, durch das, was wir auch gleich im Abendmahl eben neu vor unserem Blicke haben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn das, was wir falsch gemacht haben, wenn wir das ehrlich bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das steht im 1. Johannes 1,9. Wir sollen uns an Gott orientieren. Wir haben gehört, dass wir einander prägen. Aber jeder prägt auch sich selbst. Das darf man nicht vergessen. Jeder von uns, wenn ich jetzt mal sage, das hier ist nicht die Bibel, sondern das ist jedes Lebensbuch, vielleicht mein Lebensbuch, dann sind vielleicht die meisten Seiten schon vollgeschrieben mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Dann gibt es vielleicht nicht mehr viel. Jeder von uns ist limitiert. Genauso wie eine Haut. Wir haben eine begrenzte Haut. Wir haben nicht unendlich viel Haut. Genauso hat jeder nur eine gewisse Zeit zu leben. Jeder hat gewisse Entscheidungen zu treffen. Und irgendwann ist nun mal Schluss. Und so sind wir auch geprägt. Wenn wir das mit einem Buch vergleichen wollen, mit unserem Lebensbuch, jeden Tag wird was vollgeschrieben. Wir treffen Entscheidungen. Vielleicht ist jede falsche Entscheidung rot geschrieben. Und wir gucken und sagen, wow, unser Leben lief, bevor wir uns bekehrt haben. Ja, also völlig aus dem Ruder. Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen. Dann ist es seit der Bekehrung hoffentlich anders. Aber wir werden auch da feststellen, immer wieder noch machen wir Fehler. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, dass wir uns aufmerksam machen. Dass wir uns anspornen. In Liebe einander ermahnen, dass da vielleicht irgendetwas nicht in Ordnung ist. Füreinander beten, Gottes Wort zum Maßstab nehmen. Weil wir uns immer wieder anspornen sollen dazu, heilig zu leben. Gott möchte es von ganzem Herzen. Und er hat gesagt, dass der Weg eng ist oder schmal. Wir sehen es auch noch in Epheser 6 wird es beschrieben. Leben ist ein Kampf. Ein geistlicher Kampf. Und wer meint einen Kampf, da kann man mal eben die Burg zu Hause offen stehen lassen. Da kann man mal eben unbekleidet mal eben so aufs Schlachtfeld gehen. Es geht nicht. Es geht nicht. Kampf bedeutet Arbeit, bedeutet Anstrengung. Aber wir haben auch ein Ziel. Und wir haben vor allen Dingen jemanden, der hilft. Und das möchte ich zum Schluss lesen. Denn Haggai, dieses kleine Buch mit den zwei Kapiteln, das besteht nicht nur aus diesem Einsatz, sondern in Haggai 2 Vers, muss ich mal eben nachgucken, wo das ist. In Haggai 2 Vers 4, nee, 1 Vers 12. Kann das sein? Ach nee, da ist es nicht. Moment. Es geht darum, dass Gott sagt, Moment, haben wir gleich. Es geht darum, dass Gott sagt, dass er mit bei dem Volk ist. Es steht in 2 Vers 4, da wird dem Statthalter gesagt, dass er stark sein soll. Denn ich bin mit euch, heißt es dort, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, in 2 Vers 5, das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe. Ich habe einen Bund, ein Versprechen, ein Testament mit euch gemacht. Nichts anderes wie bei dem Abendmahl. Als ihr aus Ägypten auszogt und mein Geist bleiben in eurer Mitte. Also Gott sagt, ihr sollt heilig leben, ihr sollt auf eure Wege achten, aber ich bin mit dabei. Ich will euch helfen. Ich gab euch mein Versprechen, mein Bund. Ich gab euch meinen Geist. Ich will euch helfen, dass ihr diesen Weg geradlinig geht, dass ihr auf diesem schmalen Weg bleibt. Denn Gott liebt uns. Gleich, wenn wir zum Abendmahl kommen, dann sehen wir das vielleicht ganz neu oder ganz anders, dass das so ist. Denn Gott hat dafür gesorgt, dass die Flecken weg können. Wir sollen uns aber dessen bewusst sein, dass wir Flecken haben und Vergebung brauchen. Deswegen möchte ich zum Schluss noch einmal diese paar Wörter eben lesen. Und dann würde ich zu einer Gebetsgemeinschaft einladen. Achte doch aufmerksam auf deinen Weg.